Heute ist Montag, der 20. Dezember. Es geht weiter im Lukas-Evangelium mit den sogenannten Kindheitserzählungen. Ja, das sind die ersten beiden Kapitel im Lukas-Evangelium. Kindheitserzählungen? Ja, das ist eine eigene Gattung. Die gab es zum Beispiel bei antiken Herrschern. Solche Kindheitserzählungen haben nicht die Absicht, äußere Fakten über die ersten Tage oder Monate im Leben eines Helden zu berichten. Sie wollen vielmehr die Einzigartigkeit des zukünftigen Herrschers ausmalen, seine Charakterzüge aus seinem Erwachsenenleben sowie Erwartungen des Volkes an ihn werden in seine Kindheit projiziert. Die Kindheitsevangelien bzw. die Kindheitserzählungen in den beiden ersten Kapiteln bei Lukas sind zudem nicht allein vom öffentlichen Leben Jesu geprägt, sondern auch vom Glauben der Gemeinde an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Lukas hat zudem die Perspektive, seinen Ersthörern das Evangelium sagen zu wollen. Das ist viel, viel mehr als eine Biografie zu schreiben. Okay, jetzt endlich zum Inhalt. Wir lesen weiter in der begonnenen Geschichte von Elisabeth und Zacharias, Lukas 1, die Verse 18 bis 25. Da sagte Zacharias zu dem Engelboten: Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin alt und auch meine Frau ist schon jenseits der Wechseljahre. Der Engelbote antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Sieh doch, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wir befinden uns im Tempelheiligtum, in der Nähe des Räucheraltares. Der himmlische Bote erschien und redet. Er redet das, was kein Mensch mitteilen kann. Ob Zacharias wirklich gezweifelt hat, das weiß ich nicht. Aber ihm fallen fragend Gegenargumente ein. Die liegen auf der Hand. Und die spricht er aus. Ich finde, er macht eigentlich alles richtig. Aber die Dramatik kommt erst rein, weil er stumm wird bis zu dem Zeitpunkt, an dem alles Zugesprochene eintreffen wird. Ja, wie wirkt das stumm sein müssen auf dich? Ist das eine Bestrafung, weil er zweifelte? Vielleicht doch nicht. Denn Zweifel kann man nicht verbieten und schon gar nicht bestrafen. In der heutigen Seelsorge sehen wir das klarer, positiver. Aber das scheint wohl doch zu stimmen. Zacharias erlebt die Folge seiner inneren Haltung, seiner Tat. Diesen Tat-Folge-Zusammenhang, den kennen wir von den Propheten. Das passt irgendwie. Denn er bekommt ja tatsächlich das gewünschte Zeichen. Also ob er sich das Zeichen so gewünscht hat, weiß ich natürlich nicht. Aber er bekommt ein Zeichen. Und mit diesem Zeichen auch die Möglichkeit, seine Haltung gegenüber dem göttlichen Boten und der Botschaft zu bedenken. Ja, und dass er die Botschaft bedenken soll, und wir auch, darum geht es eigentlich. Denn das ist auffallend, die Botschaft, die dem Zacharias gesagt wird, trägt die Bezeichnung Evangelium. Das ist nun ein Schwergewicht unter den Begriffen. Das Evangelium ist zentral. Das Evangelium lockt zum Glauben. Es will zum Vertrauen führen. Ja, und das hat Zacharias nach Ansicht des Gabriels im Herzen nicht gehabt, dieses Vertrauen. Wer wollte einem himmlischen Boten da widersprechen? Zumal der Protagonist ja auch tatsächlich stumm wird. Vers 21. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm. Dann, als die Zeit vorbei war, in der er Priesterdienst leisten musste, kehrte er nach Hause zurück. Woran erkannte das wartende Gemeindevolk, dass der diensttuende Priester was erlebt hat? Im Film würde sein Gesicht leuchten. Und in meiner Vorstellung tut es das auch. Vielleicht spürt man ihm das ab, selbst auf Distanz, dass er etwas erlebt hat. So etwas, das ihm die Sprache verschlagen hat. Vielleicht hat er ihnen aber auch ein deutbares Zeichen gegeben, den Zeigefinger nach oben gestreckt oder sowas Ähnliches. Zacharias bleibt natürlich weiter stumm. Dann folgt ein Schnitt. Wir sind bei Zacharias und Elisabeth zu Hause. Vers 24. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich für 5 Monate völlig zurück. Sie sagte: Dies hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und die Schande von mir genommen, wofür die Menschen mich verachtet haben. Wörtlich finden wir an diesen Stellen diese formelhaften Redewendungen: und es geschah und siehe. Das sind sowas wie Regieanweisungen oder vielmehr Zuschaueranweisungen. Wir sollen aufmerksam lesen bzw. zuhören. Elisabeth ist schwanger. Sie zieht sich 5 Monate zurück. Und da ahnen wir schon, sie wird nach 5 Monaten, also noch vor der Geburt, hochschwanger, etwas Wichtiges erleben. Mal abwarten. Wichtig jetzt: Elisabeth reagiert auf ihre Schwangerschaft. Ein Ausruf, eine Art Akklamation. Und die klingt wie bei Rahel, 1. Mose 30, 23. So hat der Herr an mir getan. Mit der Schwangerschaft ist eine Schande von ihr weggenommen worden. Kinderlosigkeit galt in der Antike als Schande und auch in Israel. Sie wurde einseitig der Frau angelastet. Wir kennen die Geschichten der hebräischen Bibel, in denen die Ahnfrau zunächst kinderlos ist und dann doch noch schwanger wird. Ohne Kinder, also ohne Nachkommen, kein Weiterleben, kein Überleben. Die ganze Familie ist in Gefahr. Nur Kinder sichern das Überleben. Elisabeth deutet das, was ihr widerfahren ist. Glauben bedeutet deuten. Sie interpretiert ihre Wirklichkeit und sie sagt: Das hat mit Gott zu tun, dass ich jetzt im hohen Alter noch schwanger geworden bin. Und so reden wir bis heute, wenn wir überzeugt sind, etwas mit Gott erlebt zu haben. Dann reden wir von ihm. Okay, das war der Text für heute. Mir bleibt hängen: die Sache mit dem Zeichen ist knifflig, kann bei Gott nach hinten losgehen. Was mich lockt, ist das sprachlose Staunen über Gott. Wann warst du das letzte Mal sprachlos? Ich glaube, es war im Adventskalender von Andere Zeiten. Da war irgendwann mal jetzt in den letzten Tagen ein Artikel über das Sprachloswerden. Und da hieß es dann auch, dass dann Bo-e einer von Gottes Namen sein kann, wenn man anfängt, wieder neu über ihn zu staunen. Boah, ey. Das Staunen gehört ganz zentral zu den menschlichen und geistlichen Grunderfahrungen. Du kannst dich nicht selbst zum Staunen bringen. Das muss von außen kommen. Das widerfährt dir. Sprachloses Staunen zeigt, dass dir etwas so nahe gegangen ist, dass dir die Worte fehlen. Das ist eine heilsame Erfahrung. Das Staunen der Kinder führt ins Leben. Das Staunen lockt und macht neugierig. Gott kann uns die Sprache verschlagen. Einplanen kann man das nicht. Und selbst machen auch nicht. Weder im Tempel noch in einem Gottesdienst. Vielleicht verschlägt uns ja das Lukas-Evangelium die Sprache. Vielleicht macht es uns neugierig auf das Evangelium, auf Jesus. Alles, was uns sprachlos staunen lässt, verweist uns auf ein Geheimnis. Das Faszinosum. Gott. Tragisch, wenn wir Gott mit dem Gegenteil verbinden. Langeweile. Durch und durch bekannt. Vollständig abgefrühstückt. Also, auf ein neues Staunen. Shalom.